SWR 2 Forum. Heute zum Thema im Bann der Tweets. Wer reguliert die Macht sozialer Medien? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Bald ist er da, der Moment, auf den so viele so sehnsüchtig warten. Joe Biden wird vor dem Kapitol in Washington die Hand zum Eid erheben als neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer fehlt, ist sein Amtsvorgänger. Donald Trump verfolgt die Zeremonie aus der Ferne. Und auch das digitale Dauerfeuer in den sozialen Medien bleibt dieses Mal aus. Trump ist noch immer gesperrt, stumm geschaltet auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Der digitale Bann, verhängt nach dem Sturm aufs Kapitol, hat bei vielen für Euphorie gesorgt. Andere sehen darin einen Akt der Zensur. In jedem Fall ist es eine Machtdemonstration der Tech-Riesen aus dem Silicon Valley, die grundsätzliche Fragen aufwirft. Wer entscheidet, was im Internet gesagt und geschrieben werden darf? Brauchen soziale Netzwerke wie Facebook mehr staatliche Kontrolle? Und wie demokratisch kann eine digitale Öffentlichkeit sein? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit dem Medienwissenschaftler Professor Dr. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen, dem Juristen und Publizisten Dr. Hendrik Widowild und der Netzexpertin und Grünpolitikerin Marina Weisband. Frau Weisband, über eine Woche ist es jetzt her, dass Trump mit Twitter seinen wichtigsten Kommunikationskanal verloren hat. 88 Millionen Leute folgen ihm da und kriegen mit, wie er hetzt, pöbelt, die Wirklichkeit verdreht. Auch Sie sind viel auf der Plattform unterwegs. Ist Twitter seit dem Rauswurf von Trump ein besserer Ort?
Es ist auf jeden Fall sehr viel ruhiger und angenehmer. Und gemessen daran, dass Trump schon seit sehr, sehr langer Zeit gegen die expliziten Richtlinien von Twitter verstößt und für dasselbe, was er gemacht hat, wurden andere User auch schon längst rausgeschmissen, ist dieser Rauswurf auch sicherlich überfällig. Nichtsdestotrotz sehe ich es nicht mit eindeutig positiven Gefühlen, dass der öffentliche Diskurs so stark abhängig ist von diesen privat besessenen Plattformen.
Herr Pörksen, wenn Leute das Smartphone bewusst zur Seite legen, einen Urlaub ohne WLAN und Netflix verbringen, spricht man von Digital Detox, von digitaler Entgiftung. Die Twitter-Sperre für Trump, ist das auch so eine Art Digital Detox?
Ja, das ist ein Digital Detox-Programm, das allerdings dann von einigen wenigen Netzfürsten aus dem Silicon Valley gewissermaßen global verordnet wird. Also man kann sagen, im Moment einer so konkreten Gefahr, das war ja die Drohung mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, was vermutlich richtig so zu reagieren und so eine Twitter-Sperre zu verhängen. Und Frau Weisband hat aus meiner Sicht völlig recht. Man kann sagen, es ist längst überfällig, denn wenn man sich Drohungen mit der Größe der atomaren Sprengköpfe, Attacken auf den Iran, auf Minderheiten, Lob von Neonazis, Gewaltverherrlichung, Desinformation anguckt, dann kann man sagen, ja, andere sind sehr viel schneller gesperrt worden. Und trotzdem ist es natürlich hochproblematisch, weil einige wenige ohne massive Beteiligung der Zivilgesellschaft darüber entscheiden, wie die Kommunikationsräume von Milliarden von Menschen verfasst sind.
Twitter verbannt Trump, Herr Widowild. Das war für viele ein historischer Moment, ein Wendepunkt, vergleichbar mit dem 11. September, nur eben bezogen auf die digitale Welt. Wie bewerten Sie das? War das eine Zäsur?
Also eine Zäsur war es auf jeden Fall. Den 11. September würde ich da jetzt gerne rauslassen aus dem Vergleich. Aber tatsächlich ist das ein großer Einschnitt und zwar auch mit positiven Noten, denn mich als Juristen freut es natürlich, dass jetzt eine große Debatte ausbricht, eine rechtspolitische Debatte über ein Thema, das Juristen schon ganz lange debattieren, nämlich die Frage, was dürfen Plattformen, aber auch inwiefern hat der Staat da noch eine Rolle und sollte Einfluss auf die Plattform nehmen? Das debattieren wir jetzt in einer unglaublichen Breite. Man sieht es an dieser Sendung und das ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt.
Frau Weisband, Sie haben das schon angesprochen, was die spektakuläre Sperre auf jeden Fall deutlich gemacht hat. Indem es den mächtigsten Mann der Welt getroffen hat, hätte es uns alle treffen können. Ist das die bleibende Wirkung dieser Entscheidung, dass vielen klar geworden ist, unsere digitale Existenz liegt in der Hand einiger Milliardäre im Silicon Valley?
Gerade das würde ich nicht so sagen, denn für uns alle hat sich an diesem Tag exakt nichts verändert. Wir wurden schon vorher gesperrt, wenn wir gegen die Richtlinien verstoßen haben. Ich glaube, was die interessantere Frage ist, ist diese Frage, war das Zensur? Denn auf der einen Seite, natürlich war es keine Zensur. Es ist eine private Plattform, sie hat Hausregeln und sie hat das absolute Recht, jeden des Hauses zu verweisen. Der Mann ist immer noch der mächtigste Mann der Welt. Er hat einen eigenen Presseraum. Er ist wirklich nicht stumm geschaltet. Aber die Frage ist vielmehr, dass was jetzt aufkommt, Aber de facto verlässt sich doch der öffentliche Diskurs und der politische Diskurs so sehr auf diese Plattformen. Wo ich mir denke, ja, gute Frage, warum haben wir eigentlich keine offenen Plattformen, die demokratisch verwaltet werden, die Open Source sind, die in Nutzerhand liegen und die nicht, gelinde gesagt, Werbeplattformen sind, deren Geschäftsmodell darin besteht, einfach Werbung zu verkaufen.
Hm. Ja, wie du willst, wenn der Chef von Parler von Zensur spricht und beklagt, das Recht auf freie Rede sei in Gefahr, stimmen Sie ihm zu?
Nein, also da gibt es immer zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Juristisch kann man so eine Debatte ganz schnell abräumen, indem man sagt, nein, das ist keine Zensur, weil das ist ja nicht der Staat. Es ist auch keine Vorzensur, es wird also nicht etwas vorgelegt und dann sagt ein Staat ja oder nein und dann darf der Inhalt irgendwie in die Welt rausgelassen werden. Aber ich denke, das ist etwas zu verknappt. Denn tatsächlich gibt es ja eine dämpfende Wirkung durch diesen Eingriff und auch einen gewissen Aufschrei der Empörung. Und deswegen sollte man das, denke ich, durchaus ernst nehmen. Man kommt dabei in diese komplizierte Frage rein, ob denn eigentlich überhaupt Grundrechte für private Unternehmen gelten. Die meisten Menschen denken, ja klar, natürlich, Menschenrechte müssen alle beachten. Das stimmt aber gar nicht. Private Unternehmen sind allenfalls mittelbar an die Grundrechte gebunden. Das heißt, eine Plattform darf zum Beispiel, um das mal zu illustrieren, sagen, bei uns dürft ihr keine Spoiler von Filmen posten. Das ist verboten, weil wir das für unsere Nutzer nicht wollen. Wenn der Staat sowas machen würde, wäre das ganz klar ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Wenn ein privates Unternehmen macht, ganz klar nicht. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Das heißt, faktisch ist es eine dämpfende Wirkung, aber kein Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Herr Pörksen, mit Trump wurden auch zehntausende Konten von Verschwörungstheoretikern gesperrt, Anhänger der QAnon-Bewegung. Apple und Google und Amazon haben den bei Rechten beliebten Kurznachrichtendienst Parler aus ihrem Angebot entfernt. Es gibt deshalb Leute, die sagen, die Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley verbannen Stimmen, die nicht in ihren linksliberalen Kosmos passen. Stimmt das? Steckt dahinter eine politische Agenda?
Nein, das sehe ich definitiv nicht so. Also ich habe mir einige dieser Chatprotokolle auf Parler angeguckt und die Situation, die da herrschte, war wirklich absolut bedrohlich. Also die widerlichsten Mordaufrufe, das Drängen auf Lynchjustiz habe ich genau dort entdeckt und gefunden. Und trotzdem ist ja eines offensichtlich und ich glaube, um diese Frage ringen wir. Die Plattform, diese Mega-Massenmedien der digitalen Zeit sind selbst überfordert mit der Regulierung von Meinungs- und Informationsströmen. Also die wählen ja ganz unterschiedlich und hochgradig widersprüchliche Positionen. Mal sozusagen die Position der totalen Neutralität, diese Behauptung einer bloßen Neutralität. Man bilde lediglich Nutzerinteressen ab und griffe so gut wie gar nicht redaktionell ein. Dann sieht man aber, dass Brustwarzenfotos entlang von sehr speziellen Moralvorstellungen sehr schnell verbannt werden, auch sich perfekt algorithmisch aussortieren lassen. Dann wieder, das finde ich sehr interessant, sieht man, dass einzelne Regierungsorganisationen mit ihren Beschwerden bevorzugt behandelt werden. Bei YouTube hat man diese Leute dann als Hilfs-Sheriffs kurioserweise in der Anfangszeit begriffen. Und dann wieder werden Hunderttausende von Accounts im Hieb gesperrt, aber gleichzeitig posten Diktatoren und PR-Söldner dieser Diktatoren fröhlich weiter. Also diese totale Widersprüchlichkeit, dieses totale Meandern zwischen unterschiedlichen Positionen heißt für mich, dass wir uns als Zivilgesellschaft gewissermaßen die Frage, wer bestimmt hier eigentlich und wer bestimmt in welcher Weise und wie transparent ist das, wieder aneignen müssen.
Frau Weißband, Herr Pörksen hat gerade darauf hingewiesen, es hat geheißen, Trump habe mit seinem Aufruf zur Gewalt eine Grenze überschritten. Wenn aber der iranische Revolutionsführer Ali Khamenei von der Vernichtung Israels spricht, einer Endlösung für Jerusalem, dann darf der Ayatollah weiter twittern. Ist das nicht zumindest inkonsequent?
Es ist inkonsequent. Alles, was da moderationsmäßig passiert, ist inkonsequent. Wir haben genauso zum Beispiel den Fall, dass sehr, sehr früh angefangen wurde, andersrum jetzt, IS-Terroristen und andere Islamisten wirklich von den Algorithmen identifizieren zu lassen und auch sehr gezielt sperren zu können.
Also durch das künstliche Intelligenz. Genau,
also ja. Durch künstliche Intelligenz auch. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, wie das technisch abgelaufen ist, aber Fakt ist, sie konnten recht gut diese Postings identifizieren und gezielt löschen. Was sie nicht gemacht haben, war dasselbe bei Rechtsradikalen zu machen, weil das zu viele Accounts von republikanischen Senatoren betroffen hätte. Und da ist ein Riesenproblem. Also das ist so das eine. Die Plattformen sind natürlich nicht darauf aus, einen gesunden demokratischen Diskurs zu fördern. Das liegt gar nicht in ihrem Interesse. In ihrem Interesse liegt es, möglichst viel Werbung zu verkaufen. Und daran können wir, glaube ich, merken, wo die Inkonsistenzen auch liegen. Ja, wenn es gefährlich ist, aber einen sehr hohen Profit einspielt, wird es anders bewertet, als wenn es gefährlich ist und keinen Profit einspielt. Und ich glaube, diese Inkonsistenzen sind es auch, die man völlig zu Recht kritisieren kann und wo man insgesamt nachdenken kann, wie läuft denn eigentlich so eine Steuerung in einer Plattform? Und warum müssen ständig Regierungsmitglieder Mark Zuckerberg um irgendwas anflehen?
Eine Sache wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns mal vor Augen führen, um was es eigentlich genau geht. Wir sprechen immer davon, naja, muss man alles sperren, muss man alles löschen, weil ist ja auch ein Gewaltaufruf. Was mir in der gesamten Debatte seit dieser Sperrung von Trump komplett zu kurz gekommen ist, ist die Frage, von welchen Tweets und von welchen Gewaltaufrufen sprechen wir eigentlich? Wenn man sich das genau anguckt, und vielleicht darf ich ganz kurz einschieben, mich hat das auch gefreut, dass Trump gesperrt wurde. Ja, also jetzt mal von persönlichen Emotionen mal kurz weg, sondern zur Frage, was soll denn allgemein gelten? Was sind es für Tweets, die da gesperrt werden sollen? Und der zweite Punkt, den ich noch machen wollte, man kann natürlich sagen, die Plattformen profitieren von Werbung, die wollen möglichst viel und möglichst rasante Inhalte haben, die empören und so weiter. Ich glaube, da ist was dran. Aber grundsätzlich darf man auch nicht verkennen, dass, ich habe so eine gewisse liberale Grundeinstellung, der Markt hat auch hier eine gewisse regelnde Wirkung. Denn eine reine Hass- und Hetze- und Schimpfplattform ist kein geeignetes Werbeumfeld und es ist vor allen Dingen auch kein geeigneter Ort, an dem Menschen gerne über längere Zeit sind. Deswegen ist zum Beispiel eines der erfolgreichsten Plattformmodelle überhaupt, Instagram, darauf ausgerichtet, eine schöne und freundliche und tolle Atmosphäre zu schaffen. Auch wenn das jetzt bestimmt in vielen Fällen nicht gelingt, aber der Grundanlass oder die Grundintention war ja, so etwas zu schaffen. Deswegen, ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Es gibt einen gewissen Anreiz, Empörung zuzulassen. Das will ich überhaupt nicht beiseite schieben, aber man sollte auch, glaube ich, nicht so tun, als wären die Plattformen jetzt Empörungsmaschinen, die da nach den Dollars lechzen. Das ist, glaube ich, vielleicht dann auch etwas zu simpel gedacht.
Also ich finde es vollkommen richtig zu sagen, wir gucken die Einzeltweets an und entscheiden darüber. Und wenn man sich diese einzelnen Tweets, für die Trump nun dauerhaft wohlgemerkt gesperrt wurde, anschaut, dann sieht man, die waren im Vergleich zu dem, was er über Jahre propagiert und getan hat, sehr harmlos. Und Twitter musste wie so eine seltsame Gedichtinterpretation im Deutschunterricht, genau, wo man so ganz genau fragt, was möchte der Autor in Wahrheit damit sagen, so eine eigenwillige Hermeneutik betreiben. Eigentlich zielt es darauf, dass die Leute zum Kapitol marschieren. Eigentlich zielt es darauf, dass jetzt sehr, sehr viel Schlimmeres passiert. Aber unabhängig von dieser Frage, und das würde ich gerne mir wirklich in die Runde fragen, ich meine das ganz ernst, ich erlebe bei mir als liberaler Aufklärungsoptimist und Enthusiast zunehmend eine Nervosität der Gestalt, dass ich mich frage, reicht im Angesicht der Schwämme von Hass, Hetze und Desinformation, reicht die Zeit, auf gewissermaßen die Selbstregulationskräfte des Marktes, auf dem Marktplatz der Ideen zu warten? Reicht die Zeit, die Desinformation jetzt auch in Zeiten der Pandemie schlicht und einfach auszuhalten und sie fröhlich als eben auch noch erlaubte Meinungskundgabe oder Stellungnahme abzutun? Und diese Frage beschäftigt mich tief. Also ich möchte auf keinen Fall umkippen in sozusagen den antiliberalen Wahrheitspaternalismus. Und gleichzeitig merke ich, dass ich im Angesicht der Geschwindigkeit, mit der sich Desinformation verbreitet, schlicht und einfach nervös werde. Und mich würde das wirklich interessieren, wie die anderen Mitdiskutantinnen und Diskutanten das sehen.
Ich glaube, dass tatsächlich Sie da eine ganz richtige Beobachtung machen. Und ich ziehe überhaupt nicht mit bei Herrn Wedewild, dass da Marktregulierungskräfte, wenn wir ihnen nur genug Zeit geben, etwas regeln. Denn ja, auf der einen Seite, klar, Werbung verkauft sich schlecht auf einer Plattform, wo offen zum Mord aufgerufen wird. Aber andererseits steckt natürlich eine Art Empörungsmaschinerie dahinter. Denn seit jeher funktioniert der Verkauf von Werbung über das Ansprechen von Emotionen und das Anregen von Interaktion und Aufmerksamkeit. Und die krasseste Interaktion passiert natürlich genau da, wo viele Leute sich drüber aufregen, die das ganz schnappatmungsmäßig retweeten, die widersprechen. Und das ist bares Geld. Deswegen ist es ja auch so, dass die Algorithmen von YouTube sehr lange immer noch Leute immer weiter in ihren Videovorschlägen radikalisiert haben. Oder besser gesagt, immer radikalere Vorschläge gemacht haben. Und mein Ansatz wäre gar nicht zu sagen, wir klären jetzt, was die Wahrheit ist und verbieten alles andere. Das wäre tatsächlich sehr paternalistisch. Aber mein Ansatz wäre zu sagen, wir schaffen parallele Plattformen, auf denen dieser Trieb immer größer, immer aufgeregter zu sein, gar nicht vorhanden ist. Ja, so eine Art öffentlich-rechtliches Internet. Und wir besiegen diesen Drang zur Monopolisierung im Internet, indem wir sagen, und Facebook muss seine Schnittstellen öffnen und Twitter muss seine Schnittstellen öffnen. Die müssen miteinander kommunizieren können und sie müssen mit dieser neuen Plattform kommunizieren können. Und wenn ich keine Lust auf Twitter habe, wo immer die neue Sau durchs Dorf getrieben wird, bin ich halt auf der Plattform und lese alles, was meine Twitter-Leute da schreiben.
Frau Weißmann, bevor wir zu den Alternativen kommen, und wir werden zu Ihnen kommen, möchte ich gerne nochmal einen Blick auf die sozialen Plattformen werfen und wie sich unsere Einstellungen zu Ihnen verändert hat. Herr Pörksen, vor kurzem hat sich der arabische Frühling zum 10. Mal gejährt. Der Moment, als die arabische Jugend aufstand und begann zu kämpfen gegen Unterdrückung, gegen die Willkür der Staatsmacht. Damals galt Facebook noch als Tor zur Freiheit in einem repressiven System. Heute steht das Netzwerk im Ruf, selbst eine Bedrohung für die liberale Demokratie zu sein. Was ist passiert?
Ich würde sagen, wir erleben einen Austausch der Zeichen aus Euphorie. Aus der Euphorie des Anfangs ist totale Ernüchterung geworden. Aus der Phase der Netzutopien eigentlich die dystopische Analyse. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit den Online-Gemeinschaften der ersten Stunde und war da auch in diesem wunderbaren kalifornischen Sausalito im Hausboot-Areal, wo sich sozusagen die ersten Hippies zusammengeschaltet haben und diese Ideen von Liebe und Miteinander und anti-autoritärem, basisdemokratischem Diskutieren in die neue digitale Zeit transportieren wollten. Und die waren euphorisch bis zum Anschlag. Und von dieser Euphorie, auch wenn man die Gemeinschaften, die noch existieren, jetzt gewissermaßen beobachtet und anschaut, ist eigentlich nichts geblieben. Man redet von Trump, von einem neuen dunklen Zeitalter und kommt zu dem Schluss, es gäbe im Grunde genommen noch zwei Typen von Interneterklärern, also die deprimierten ehemaligen Internetoptimisten und die Internetpessimisten. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das dann.
Herr Wiedewelt, haben wir zu lange an die Chancen der sozialen Netzwerke geglaubt, an die Utopie der Verständigung, des Austauschs und dabei ihre destruktiven Seiten verdrängt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte einerseits sagen, dass ich keineswegs jetzt auf der Seite bin, dass ich sage, es muss jetzt alles liberal bleiben und so, wie es ist. Und diese Zeitnot, die Herr Pörksen angesprochen hatte, die empfinde ich auch. Die Frage ist bloß, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben das alles überschätzt. Wir haben also gesagt, soziale Netzwerke, das würde sich irgendwie selbst glatt laufen. Was ich nicht mal glaube. Da müssten wir doch fragen, was wollen wir stattdessen? Und wenn Frau Weißmann vorschlägt, so eine Art öffentlich-rechtliche Plattform zu bauen, ja, be my guest, sehr gerne. Wir können ja gucken, ob sie dann gut läuft. Bloß das ist ja in der Regel nicht das, woran es, wo es bleibt, sondern wir hören ja Vorschläge aus dem politischen Raum, wo es jetzt hingehen soll. Und da stellen sich mir eher die Fragen, wo führt das denn eigentlich hin? Und man darf auch nicht vergessen, diese ganzen sozialen Phänomene, die wir jetzt sehen, das Phänomen Trump an sich, das ist, auch wenn das immer wieder gerne behauptet wird, doch keine Erfindung oder kein Produkt von sozialen Netzwerken, sondern das ist doch ein politischer Prozess. Wir haben da doch ganze Bevölkerungsschichten, die komplett abgehängt sind und sich da in einer Art Sud aufladen mit Verschwörungstheorien, Wut und Hass. Und da jetzt zu glauben, dass wenn man denen die sozialen Netzwerke wegnimmt oder ein Alternativangebot macht, dann wird alles gut, das hielte ich dann doch für naiv.
Ich weiß nicht, wie du... Wenn wir uns so, es gibt ja ein paar wenige Studien darüber, über das sogenannte Deplatforming, also dieses digitale Vertreiben oder Abschalten. Und da sieht man schon, also etwa bei Alex Jones, diesem Infowars-Betreiber, wüster Verschwörungstheoretiker, Trump-Freund, entsetzliche Figur aus meiner Sicht, der hat schon massiv an Einfluss verloren. Und da stellt sich ja schon die Frage, also diese... Das plötzliche Abschalten hat natürlich für die einzelnen Akteure und Player, die damit Geld verdienen, also die Zerschlagung oder Zermürbung oder auch die Spaltung von Gesellschaften ist ja so etwas wie ein mediales Geschäftsmodell geworden. Das hat natürlich schon Auswirkungen und Effekte. Also insofern ringe ich da selbst immer, wenn man es jetzt anschaut, ja, ist das schlimm, dass jetzt die QAnon-Leute verbannt werden? Man kann sehr genau zeigen, wie massiv und schnell und leicht das Umschlagen von solchen wüsten Verschwörungstheorien in Gewaltfantasien stattfindet. Und klar, die radikalisieren sich womöglich auf der einen oder anderen kleineren Plattform, aber erstmal verlieren sie massiv an Einfluss.
Absolut, ich bin auch der Meinung, dass Plattformen, wenn ich das kurz nur klarstellen dürfte, Die Plattformen sollen das bitte machen. Ich bin dafür größtmögliche Freiheit, dass die Plattformen das machen. Wir können auch politischen Druck erhöhen, dass sie mehr dagegen vorgehen. Mhm. Bloß das ist zu unterscheiden von der Frage, ob man gesetzlich durch den Staat so ein Deplatforming in den Gang bringt und anhand von was. Also wenn es Gewaltaufrufe sind und Falschinformationen, natürlich. Mhm. Bloß bei Trump war es ja gerade so, dass es diese Dog Whistles waren, diese versteckten Signale. Und da fängt es an, sehr schwierig zu werden.
Frau Weißmann.
Ich bin sehr glücklich, dass wir gerade tief in einem antifaschistischen Diskurs sind, weil genau so verlaufen die. Und tatsächlich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Erstens der politische Prozess, der den Nährboden für Trumpismus bereitet hat. Und auf der anderen Seite die Richtung, in die diese Unzufriedenheit umschlägt. Und das würde ich streng trennen. Denn für die Richtung, in die es umschlägt, Gewalt, Terror, Hass gegen Minderheiten, da funktioniert die Plattforming tatsächlich sehr gut. Und das sollten wir auch konsequent betreiben, weil es zumindest diese Energie aus dieser Unzufriedenheit rausnimmt. Die darunterliegende Unzufriedenheit, also dass tatsächlich die USA eine zutiefst ungleiche Gesellschaft sind, dass da tatsächliche Machtverschiebung stattfindet, das ist eine politische Aufgabe. Und diese politische Aufgabe muss man auch politisch bewältigen. Da haben die sozialen Plattformen erstmal oberflächlich überhaupt nichts mit zu tun. Mhm. Aber ich würde auch übrigens nicht Trump reduzieren auf ein politisches Phänomen, das über soziale Plattformen dann zu dieser Größe gelangt ist, sondern Trump ist ein Phänomen von Massenmedien. Und die dürfen wir hier in dieser Diskussion auch nicht ganz aus der Schusslinie nehmen, weil die Massenmedien genau dieselbe Rolle gespielt haben. Die sind doch auch total effektheischerisch und die wollen die krasse Story und Trump ist so lustig und der hat so lustige Haare und dann geben wir ihm jede Menge kostenlose Sendezeit. Und wir sehen das genauso beim Klima, wo in jeder Sitzung unbedingt ein radikaler Leugner sitzen muss, weil ausgewogen. Und wir sehen es bei Corona und wir sehen es, also dieselben Mechanismen, die wir hier bei sozialen Medien kritisieren, die sind bei klassischen Medien durchaus auch gegeben.
Darf ich da vielleicht ergänzen? Aus meiner Sicht ist dann diese Unterscheidung vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll, sondern Trump ist als eine Mischfigur aus Internet-Troll und Reality-TV-Star so etwas wie der Gewinner eines Zusammenspiels. Und vielleicht ist es nicht gewissermaßen die Plattform, sondern das Wirkungsnetz, dieses Zusammenspiel, das entscheidende Leitmedium geworden. Aber ich will diesen Gedanken von Marina Weißband nochmal aufgreifen. Wir sehen doch auch auf der Seite des Journalismus, dass das Ideal einer falsch verstandenen Ausgewogenheit, die immer insgeheim nach dem Provokationspotenzial einer Äußerung fragt, zum Einfallstor geworden ist, des Trumpismus oder dieser Form von Populismus. Also wenn wir uns daran erinnern, wie ist der Mann groß geworden, dann 2011 im Frühstücksfernsehen bei Fox News mit wüsten Verschwörungstheorien, Barack Obama sei gar nicht in den USA geboren und nicht legitimer Präsident. Wer hat das dann bekannt gemacht? Nicht nur Fox News, sondern CNN und viele andere haben das begeistert aufgegriffen, angeblich, um es zu widerlegen. Faktisch haben sie eine völlig hanebüchene, verwirrte Verschwörungstheorie massiv mit publizistischem Sauerstoff versorgt. Und zwar konstant und über Jahre hinweg. Und das ist sozusagen die Ursünde des Beginns der sogenannten Politkarriere des Populisten Donald Trump.
Ich möchte nochmal bei der Frage bleiben, wer bestimmt eigentlich über die Grenzen des Sagbaren, Herr Pörksen, wie Sie gesagt haben, in einem Kommunikationsraum für Milliarden Menschen. Zitat, wir müssen die Demokratie vor giftigen Wellen von Hass, Verschwörungserzählungen und Lügen endlich schützen. Das fordert Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Das hieße, der Staat muss härter durchgreifen. Andererseits, Herr Wiedewild, der Staat tut ja schon einiges in diese Richtung, zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das zwingt große Plattformen dazu, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Mit welchem Erfolg?
Ja, also dieses NetzDG bezieht sich ja immer auf Straftaten, also ganz klar umfassbare Tatbestände. Das ist also etwas anderes als das, wovon wir jetzt bei Trump sprechen. Der hätte wahrscheinlich keinen einzigen Tatbestand dort erfüllt. Der Ayatollah Khomeini schon. Der hätte wiederum mit der Vernichtung Israels, das war ein ganz klarer Gewaltaufruf. Da muss man also unterscheiden. Das NetzDG insgesamt hat zumindest dazu geführt, und das ist ein Erfolg, ich habe das Gesetz sehr viel kritisiert früher, aber ich muss sagen, es hat einen positiven Erfolg gehabt, nämlich dass die Plattformen allesamt sich sehr viel stärker um Compliance bemühen, also darum, dass überhaupt genug Leute da sind, die sich diese ganzen Fälle anschauen. Ich hatte es jetzt mehrfach gesagt, das ist total kompliziert. Man sagt immer so, ja, ist doch eindeutig Gewaltaufruf und denkt dann immer an die klaren Fälle. Und wer sich nicht mit Presseäußerungsrecht etc. mal beschäftigt hat, der unterschätzt komplett, wie viele Grauschattierungen es dort gibt. Und da sind wir ja im Gebiet der Meinungsfreiheit. Das ist uns ja allen eigentlich sehr wichtig. Das heißt, das hat zumindest gebracht, dass die Plattform mehr Leute eingestellt haben und dementsprechend die Qualität der Löschung sich verbessert hat. Sie ist natürlich immer noch unzureichend. Das weiß jeder, der mal zu Unrecht gesperrt wurde oder der einen Post sieht, der ganz klar ein Gewaltaufruf ist und der immer noch nicht entfernt wurde und wo dann eine Plattform sagt, wieso, wir haben den Post geprüft und konnten keinen Verstoß feststellen. Da ist also noch eine Menge zu tun, aber das ist der positive Teil. Der negative Teil ist allerdings auch, dass wir eine Menge Overblocking sehen. Zum Teil berufen die Plattformen sich dabei auf Community-Richtlinien, zum Teil auf Gesetze. Das heißt, sie löschen Posts, die ganz klar rechtmäßig sind, weil sie Satire nicht kapiert haben oder die Nuancen falsch verstanden haben, diese ganze Kompliziertheit der Kommunikation eben nicht umrissen haben.
Herr Birksen, d'accord?
Absolut, also das strafrechtlich Relevante muss gelöscht werden. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ein Impuls für die Plattform, sich da klarer zu positionieren und in diesem Sinne gut. Aber wie geht man mit jener Sphäre um, die eben nicht so eindeutig ist? Also wie findet man dann in diesem Gefahren- und Desinformationsbewusstsein, über das wir vorher gesprochen haben, so einen guten Ausgleich zwischen diesen Extremen einer antiliberalen Bevormundung und einem gleichgültigen Laissez-faire? Timothy Garton-Ash hat mal wunderschön von der robusten Zivilität gesprochen. Das finde ich eigentlich eine gute Formel. Ich verstehe sie so, also so wenig wie möglich regulieren, aber es braucht in der Zivilgesellschaft die Herausbildung von neuen Standards, von Normen, von Konventionen, um eben nicht nur das, was eindeutig strafrechtlich relevant ist, irgendwie zu stigmatisieren und zu etikettieren, sondern auch um ein auf gute Weise miteinander zu streiten, auf ausreichend respektvolle Weise miteinander zu streiten. Niemand derjenigen, die jetzt heute hier versammelt sind, will ja eine totale Harmonie, schrecklich. Aber wie auf eine Weise disputieren, ohne permanent in dieser Weise abzugleiten und wie Kommunikationsfreiheit schützen und gleichzeitig gegen Desinformation kämpfen? Das ist doch die Grundfrage, die uns jetzt umtreiben muss. Und für mich ist das, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, die große, noch ungelöste eigentlich Bildungsaufgabe. Also der langfristige Weg kann doch nur gewissermaßen über die Selbstbildungskräfte des Einzelnen gehen in dieser globalisierten Situation, wo man eben nicht eben mal im Silicon Valley anrufen kann und sagen kann, brauchen wir aber dieses oder jenes. Also der Einzelne muss gewissermaßen gestärkt werden in seinem Unterscheidungsvermögen. Und dafür brauchen wir auch neue Regelsysteme.
Und trotzdem, Frau Weisband, geht die Tendenz dennoch in die Richtung, mehr auf staatliche Regularien zu vertrauen. Viele setzen ihre Hoffnungen auf einen größeren Regelungsrahmen, etwa die Europäische Union. Die hat vor kurzem ihr neues Grundgesetz für Online-Dienste auf den Weg gebracht, den Digital Services Act. Mit dem will sie die Macht von Google und Facebook bändigen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingt?
Ich glaube, dass vieles dort dahingehend ein bisschen am Thema vorbeigeht, dass man sozusagen damit zementiert, dass das nun mal die Plattformen sind und das ist, wo wir unseren Schritt machen und jetzt gucken wir, wie wir das Ganze staatlich regulieren. Es kann funktionieren. Es kann funktionieren. Ein Aspekt, der mich sehr optimistisch an diesem Gesetzesrahmen macht, ist die sogenannte Interoperabilität, zu der die Plattformen da verpflichtet werden sollen, zumindest die großen. Und das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Sie sollen miteinander reden können und sie sollen mit dritten Diensten reden können. Klingt erstmal wie nichts Großes, aber ich glaube, das wird der entscheidende Schritt zur Zerschlagung dieser Monopolmacht sein. Denn in Wirklichkeit reden wir hier natürlich von Monopolen. Und wenn mir eine Plattform zu toxisch wird und ich ohne Verlust meines sozialen Netzwerks auf eine andere Plattform wechseln kann, wird das ein Gamechanger sein und wir werden insgesamt einfach mehr Spieler sehen, mehr Plattformen mit mehr verschiedenen Ausrichtungen. Darauf habe ich sehr große Hoffnungen. Zu dem, was Herr Pörksken gerade gesagt hat, möchte ich aber noch ergänzen, dass wir hier mitten in der Cancel-Culture-Debatte sind, weil er gesagt hat, so ja, okay, wir können nicht alles staatlich regeln. Und da bin ich absolut dabei. Ich will auch keine Welt, in der die Entscheidung über richtiges und falsches Verhalten beim Staat liegt, sondern sie muss bei der Gesellschaft liegen, sie muss bei Zivilcourage liegen. Das Interessante ist, nur wenn wir uns hinstellen und sagen, hey, wir möchten nicht, dass Twitter eine, keine Ahnung, Lisa Eckert, blockt, weil sie Antisemitismus verbreitet.
Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert.
Genau, aber wir stellen uns ihr entgegen und wir sagen, hey, das ist antisemitisch, was du gesagt hast, weil damit betreiben wir individuelle Bildungsarbeit. Und zwar als Betroffene betreiben wir damit Bildungsarbeit. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen dich hier nicht haben, oder wenn jeder ihr so seine Meinung auf der Plattform sagt und wir damit ja regulieren, dass wir als Gesellschaft sagen, sowas geht hier nicht, das ist hier eine soziale Grenze, dann ist aber wieder der Feuilleton in Aufregung und sagt, uiuiuiui, Cancel Culture. Dabei machen wir in Wirklichkeit ja etwas zutiefst Liberales. Ohne staatliche Hilfe bestimmen wir, wo die Grenzen des Sagbaren irgendwie für uns als Gesellschaft liegen.
Ich weiß gar nicht, ob das Feuilleton da so wirklich aufgeregt wäre, wenn man, das wäre ja Counter-Speech, also die Gegenrede, die man auch gegen Hass und gegen alles Mögliche anwenden kann, und die erfreut natürlich das liberale Herz. Herr Perks hatte ja eben gesagt, er würde, ich hoffe, ich gebe Sie da richtig wieder, Wert darauf legen, dass wir lernen, harmonischer miteinander zu streiten. Und da würde ich jetzt ein bisschen des Teufels Advokat machen und sagen, ich möchte aber auch unharmonisch streiten. Und persönlich möchte ich das jetzt zwar nicht, aber worauf ich hinaus will, ist, das Grundgesetz und die Meinungsfreiheit schützt den Kommunikationsraum in all seinen Ausprägungen, und zwar auch in den eher hässlichen. Das heißt, es kann sehr zugespitzt, polemisch, sogar ausfällig werden, sofern nicht die Grenzen der Beleidigung gerissen werden. Und sogar die sind im politischen Bereich etwas dehnbarer als im normalen gesitteten Gespräch beim SWR2. Deswegen, da würde ich einfach dafür plädieren, dass wir im Auge behalten, wir wünschen uns vielleicht eine bestimmte Form von Kommunikation, und wir können da gerne mit Gegenrede drauf hinwirken. Wir können als Werber zum Beispiel Druck auf Plattformen ausüben, dass das Werbeumfeld dort eben nicht so toxisch ist, wie es vielleicht gelegentlich ist. Aber man muss eben diese Grenze ziehen, und wenn dann eben Frau Lambrecht als Justizministerin, die diese Unterscheidung sehr genau kennen sollte, sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt was gegen Lügen machen, dann möchte ich gerne wissen, ja, was denn? Denn wenn es darauf hinausläuft, wie zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Spahn das gemacht hat, das eigene Informationsportal über Gesundheitsinformationen bei Google an Platz 1 zu stellen, dann sind wir auf einem Wege, wo es dann doch Richtung Staatsrundfunk, Staatsinternet geht. Und da muss man, glaube ich, als liberaler Geist jedenfalls sehr, sehr aufpassen.
Herr Perksen, wollen Sie gesittet erwidern?
Ich müsste jetzt ja eigentlich ein bisschen pöbeln, um das mal vorzuführen. Also ich bin keineswegs dafür, dass die Gesellschaft sich in einen Stuhlkreis verwandelt und alle Mitglieder nur noch Ich-Botschaften in maximaler Verzagtheit und Betulichkeit formulieren. Nein, es darf und muss den unharmonischen Streit gehen, idealerweise um programmatische Inhalte und nicht gewissermaßen im Sinne so einer populistischen Polarisierung der Attacke auf Personen oder andere Menschen. Ich stelle mir eher so eine Harmonie zweiter Ordnung vor, die in der Anerkennung, in der prinzipiellen Anerkennung totaler Unterschiedlichkeit besteht. Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin und in welcher gesellschaftlichen Situation sind wir gerade? Und für mich ist dieses Gefühl der Nervosität, reicht die Zeit, reicht auch die Zeit für die Bildungsvorschläge, die ich da auch fröhlich immer wieder mache, oder sind wir in einer anderen Phase? Und ich glaube, dass wir uns da zumindest in Nuancen auch unterscheiden. Also wie dramatisch ist die Situation? Und ich sehe es so, dass wir einen Moment auch in Zeiten der Pandemie ein Maß an Desinformation haben, dass wir ein Maß an Hetze haben rund um die Figur Trump, die mich wirklich zutiefst beunruhigt. Und diese gesellschaftliche oder diese Realitätseinschätzung ist vermutlich die Ursache dafür, dass der ein oder andere mal mehr für Regulierung plädiert und dann wieder mal weniger. Also wie viel Zeit bleibt uns, auf die Kräfte von Aufklärung zu vertrauen, wenn wir die Situation haben, die wir haben, wenn wir Zivilisationskrisen haben, wie die aktuelle Pandemie, wie den kommenden Klimawandel und ähnliches mehr.
Auch wenn Sie die Pandemie ansprechen, da stellt sich ja die Frage, wenn Leute die Existenz des Virus leugnen, wenn sie Christian Drosten angreifen und allerhand gefährlichen Irrsinn verbreiten, lässt man das dazu? Wird das gelöscht? Wer kann das entscheiden? Herr Wiedewelt, nach welchen Kriterien?
Na, die Kriterien gibt das Medien- und Presserecht im Grunde vor. Grundsätzlich gilt dasselbe wie bei einer Äußerung hier im öffentlichen Raum, oder wenn ich jetzt hier im Radio Blödsinn sagen würde, dann kann man mir das auch untersagen unter bestimmten Umständen. Ich darf zum Beispiel lügen, ja. Ich darf sagen, Frau Merkel ist eine Echse. Frau Merkel könnte sich vielleicht dagegen zur Wehr setzen, wenn sie das als Beleidigung empfindet, aber an sich darf ich Lügen in die Welt setzen. Ich darf keine medizinischen Lügen verbreiten über Medizinprodukte. Ich darf nicht über Wettbewerber was Falsches sagen. Es gibt also bestimmte Fälle, in denen ich nicht lügen darf. Grundsätzlich gehört aber auch das Lügen sogar in gewisser Hinsicht dazu, sich frei auszudrücken. Ja. Und das muss man sich auch einmal vor Augen halten. So, und da muss man jetzt überlegen, Sie fragten, wer entscheidet das? Das heißt, es entscheidet die Rechtslage, wir gucken, welche Gesetze gibt es, und dann gucken wir nach, ob es irgendwo einen Verstoß gibt. Und daneben gibt es diese Community-Richtlinie auf den Plattformen, sozusagen das Hausrecht, wo die Plattform selbst deutlich schärfere Vorgaben machen kann. Das bekannte Nippelverbot ist schon angesprochen worden. Da sind aber noch ganz andere Sachen denkbar. Man könnte da zum Beispiel ein komplettes Harmoniegebot aussprechen. Hätte ich persönlich jetzt auch gar kein Problem mit aus rechtlicher Sicht.
Bei Facebook gibt es seit neuestem ein Kontrollgremium, ein Oversight Board, unabhängige Experten, die in strittigen Fällen entscheiden, ob ein Facebook-Post gelöscht werden soll oder nicht. Herr Pörksen, Sie fordern schon seit langem Plattformräte für soziale Netzwerke. Deckt sich dem, was Facebook ohnehin schon tut?
Naja, nicht, dass ich da in irgendeiner Weise Einfluss gehabt hätte, so größenwahnsinnig bin ich nicht. Aber ich habe das 2018 das erste Mal vorgeschlagen, also Plattformräte als unabhängige Gremien, Ombudsgremien, wenn Sie so wollen, der Nutzerinnen und Nutzer, Diskursinitiatoren, die Transparenz- und Begründungspflichten einfordern, zusammengesetzt aus unabhängigen Expertinnen und Expertenvertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und die wesentlich die Plattform dazu verpflichten, sich präzise ausbuchstabierte Richtlinien und Ethikkodizes zu geben und die gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Debatte mit hineinnehmen, von ihr selbst geprägt werden. Und dieses Oversight Board geht aus meiner Sicht, es ist ja inzwischen schwer geworden, etwas Positives über Facebook zu sagen, aber absolut in die richtige Richtung. Man hat sich da 2 Jahre Zeit genommen, um herauszufinden, wer kommt da rein, welche Rechte hat das Gremium. Schwierig finde ich die Verengung auf das bloß Strittige. Es geht ja auch um die grundsätzliche Normalität intransparenter redaktioneller Entscheidungen. Aber alles, was gewissermaßen die Gewaltenteilung verstärkt, die Macht dieser Großplattformen ein wenig bricht, was sie zwingt, ihre Spielregeln transparenter zu machen und was uns erlaubt, das alles noch in ein Lehrstück in Richtung Medienmündigkeit zu verwandeln, das ist erstmal zu begrüßen. Ich würde mir nur wünschen, dass diese Plattformräte gewissermaßen zum Standard werden und dass sie den Diskurs, wie geht diese Plattform mit Hass, Hetze um, energischer vorantreiben. Denn der Gedanke ist ja folgender: Die Nutzerinnen und Nutzer, selbst wenn sie dann wunderbarerweise noch die Plattform gleich und leicht wechseln können, wie Marina Weißband ja das zu Recht angemahnt hat, die sind ja oft ganz unsicher. Ja, wie kommt das eigentlich zustande? Denken, ja, das sind ja lauter Babyfotos, wunderbar, Menschen haben die ganze Zeit Kinder, großartig. Aber dass hier Algorithmen am Werk sind, dass die womöglich einen Bias haben, dass die Emotionalisierung und Überhitzung des Kommunikationsklimas verstärken, dass es Menschen gibt, die irgendwo in Indonesien 16 Stunden am Tag Enthauptungsbilder für uns aus dem Netz fischen, all das ist gewissermaßen weitgehend unbekannt. Und wenn ich heute an Kiosk gehe, die FAZ oder die NZZ oder die Taz auswähle, dann kenne ich die redaktionelle Linie, ungefähr zumindest als Nutzer, und ich weiß, wo ich mich hinwenden kann. Und diese Transparenz gewissermaßen über publizistische Vorentscheidungen, die brauchen wir im Falle von Plattformen. Da könnte aus meiner Sicht ein solcher Plattformrat eine Lösung, ein Weg dorthin in der langen Linie sein, keine Ad-hoc-Lösung.
Frau Weißmann, ist das für Sie der richtige Ansatz?
D'accord, also was Transparenz gerade von algorithmischen Entscheidungen betrifft, absolut. Wir alle müssen besser verstehen, was in dieser Blackbox passiert. Ich meine, ich leite seit 6 Jahren ein digitales Bildungsprojekt. Das ist nicht zufällig. Aber ich würde ein bisschen Wasser in den Wein kippen, was die tatsächliche Macht dieser Plattformräte betreffen würde. Denn seien wir ehrlich, in einer kapitalistischen Umgebung, wo es um viel, viel Geld geht, wird Macht nicht einfach so geteilt. Also die Teilung von Macht ist etwas, das man erkämpfen muss, ist etwas, das man nicht einfach geschenkt bekommt oder fordern kann. Das wird nicht passieren. Die werden keinen echten Einfluss haben, der den Geschäftsinteressen von Facebook widerspricht. Und deshalb müssen wir uns tatsächlich über Besitzverhältnisse Gedanken machen. Wir müssen uns Gedanken machen, warum also wem eigentlich dieses Internet gehört und warum es nicht die BenutzerInnen sind.
Wenn Sie sagen, wir müssen uns über Besitzverhältnisse Gedanken machen, dann kommen wir zu einem Grundproblem. Es fehlt Facebook und Google an Konkurrenz. Die Online-Giganten sind zu groß, sie kontrollieren den Markt fast komplett und bauen ihre Dominanz durch Übernahmen immer weiter aus. Das sind strukturelle Probleme, vor deren Hintergrund alle noch so demokratisch legitimierten Regeln wie Kosmetik wirken. Herr Wiedewild, ist das alles letztlich doch ein Fall fürs Kartellamt?
Dort würde ich das tatsächlich genau richtig sehen. Und selbst sehr, sehr Liberale, was heißt nicht selbst, sondern gerade die Liberalen sind ja für ein starkes Kartellrecht und eine starke staatsordnende Macht, was den Wettbewerb angeht. Das muss man mal auseinanderhalten. Es ist ja nicht so, dass Liberale grundsätzlich sagen, der Staat muss sich aus allem raushalten. Das wäre sicherlich falsch. Das heißt, kartellrechtlich zu gucken, sind die Kategorien, die wir anwenden, noch die richtigen? Muss man da nachschärfen? Muss man den Kartellbehörden schärfere Instrumente in die Hand geben? Vollkommen richtig.
Was wären solche schärferen Instrumente?
Na, die üblichen Mechanismen des Kartellrechts, das heißt eine Kartellaufsicht, die zum Beispiel im schlimmsten Fall kann eine Zerschlagung in Betracht kommen, aber das sind ja viele Steps davor. Zum Beispiel hat Facebook ja WhatsApp erwerben dürfen. Ja, wie konnte das denn bitte passieren? Also da habe ich mir einen Kopf gefasst. Ich dachte, das kann auch nicht wahr sein, dass das jetzt zugelassen wird. Wir haben also noch bei viel grundsätzlicheren Dingen anzusetzen, als uns jetzt zu überlegen, müssen wir Twitter enteignen. Und das möchte ich vielleicht noch ergänzen. Es kommt so ein leicht antikapitalistischer Sound rein, was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man mit Frau Weißmann in einem Panel sozusagen sitzt. Das verstehe ich auch vollkommen. Ich habe naturgemäß da eine ganz andere Haltung zu und bin wirklich dafür, eine gewisse Reinheit in der Debatte zu halten. Ja, auch die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, wird gerne dann plötzlich herangezogen. Ja, wir müssen die mächtigen Konzerne in den Griff kriegen und so weiter. Moment mal. Diese DSGVO war dazu da, unsere persönlichen Daten zu schützen und uns sozusagen da eine gewisse Freiheit zu geben. Diese ganze Marktzerschlagungsfantasien werden da jetzt im Nachhinein reininterpretiert. Wenn wir jetzt gegen Lügen, Hass und Hetze vorgehen wollen, dann können wir das ja gerne tun. Nur sollten wir das vielleicht nicht verknüpfen mit der Vorstellung, wir müssten Konzerne deshalb zerschlagen, weil sie groß sind. Und einen letzten Punkt noch zu dem, was, glaube ich, alle hier im Panel teilen. Bildung ist wahnsinnig wichtig, aber wie unglaublich frustrierend ist es denn bitte, dass wir da überhaupt keinen Millimeter vorankommen werden, außer durch Eigeninitiativen wie von Frau Weißmann vielleicht, weil wir ja jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, was an Schulen los ist. Ja, wir reden davon, dass die ersten Lehrer jetzt gerade E-Mail-Adressen bekommen. Da halte ich es für komplett illusorisch, dass wir da durch die Bildung, die genau der richtige Weg wäre, eine Medienkompetenz in der gesamten Bevölkerung hinbekommen, also steigern können, sodass der Umgang mit Lügen, Hetze, Desinformation, Algorithmen und Plattformen einfach ein intelligenterer wird. Das wird nicht passieren und das finde ich, ja, furchtbar.
Ich würde gerne positiv enden in diesem SWR2-Forum. Deshalb kleine Schlussrunde, Frau Weißband. Was macht Ihnen Hoffnung, dass wir doch noch mehr Vernunft, mehr Anstand in die sozialen Netzwerke reinkriegen?
Also erstens ist Bildung ja nicht nur die Schulbildung. Bildung ist auch das, was jeder von uns tut. Jeder und jede ist im Informationszeitalter ein Pädagoge. Und jeder eben aus seinem Beruf und aus seinem Fachgebiet heraus. Und die sozialen Netzwerke geben uns die Reichweite, um Bildung auf unserem Gebiet betreiben zu dürfen. Das heißt, wir alle können aktiv etwas daran tun. Und letzten Endes, das Internet ist ein neuer Diskussionsraum, aber in jedem Diskussionsraum arbeiten sich Werte und Normen heraus. Und in diesem Prozess sind wir gerade und wir werden in diesem Prozess zu einem Ergebnis kommen, das uns alle mehr oder weniger zufrieden stellt. Das liegt in der Natur der Sache.
Herr Pörksen, Ihr optimistisches Schlusswort.
Oh Gott, ja. Also ich muss leider sagen, dass ich auch in praktischer Hinsicht nach vielen Gesprächen mit Bildungsplanern und Ministern und Schulleuten einigermaßen pessimistisch bin. Hoffe aber, und das ist eine Hoffnung, dass wir uns in einer Art Übergangsphase der Medienevolution befinden und dass wir vielleicht in 5 Jahren diese Sendung nochmal machen und sagen, okay, die Gatekeeper-Welt hat man auf gute Weise nochmal neu erfunden. Und vielleicht ein letztes, also warum kann man doch Hoffnung haben? Ich glaube, dass Pessimismus schlicht und einfach nichts bringt. Es ist eine Entmutigung der Engagierten und man kann dann verzweifelt zu Hause sitzen. Also würde ich, um dieses schöne Merkel-Wort aufzugreifen, sagen, Hoffnung ist in einer demokratischen Gesellschaft bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils alternativlos.
Ja, wie du willst.
Ich glaube, wir sind durch diese ganze Trump-Episode jetzt alle ausreichend schockiert, dass wir uns vielleicht um die tatsächlich gesellschaftlichen Fragen kümmern werden, die dadurch nochmal so überdeutlich geworden sind. Ich glaube auch, dass wir in einem Übergang sind zu so einer Art digitalen Postmoderne. Wir werden andere Regeln haben, aber hoffentlich nicht die, die in so naiven Ideen vorgetragen werden, sondern welche, die den Digitalraum tatsächlich transparenter und nachvollziehbar machen.
Im Bann der Tweets, wer reguliert die Macht sozialer Medien? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum und ich bedanke mich für die Diskussion bei der Netzexpertin Marina Weisband, dem Juristen und Publizisten Dr. Henrik Widowild und dem Medienwissenschaftler Professor Dr. Bernhard Pörksen. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.